Anstoß, der Fußball-Podcast.
Dann lass uns mal wieder anfangen. Ich möchte diese Folge Anstoß mal mit einem kleinen Zitat beginnen, und zwar mit folgendem Zitat. Vielen Dank nochmal für diese wundervolle Erinnerung an meine Karriere und insbesondere Me and My Auge. Das müsste ja Michael Augustin sein. Es ist eine Riesenehre und hat mir, Klammer auf, Klammer zu, uns viel Spaß gemacht. Ihr habt am Ende einen Film draus gemacht, in dem ich mich wirklich wiederfinde. Danke natürlich auch an die alten Weggefährten. Wer hat dieses Zitat rausgehauen? Lieber Michael Augustin, es ist noch nicht der eine überrascht den anderen.
Ja, das war Finn Bartels. Das finde ich ja schön, dass du die Folge so anfängst, wie du die letzte Folge beendet hast, nämlich mit Werbung für den Film, der ja im Fernsehen gelaufen ist, der auch in der Mediathek ist und der auch bei YouTube zu sehen ist. Finito, Finn Bartels, Ende einer Karriere. Da erwischte mich ehrlich gesagt auf dem falschen Fuß. Aber ja, also ich habe viel Feedback bekommen, unter anderem auch ein Feedback von Finn Bartels. Wenn der Protagonist zufrieden ist, dann ist der Autor auch zufrieden, sagen wir es mal so.
Finde ich auch, und wie würde man als Reporter jetzt sagen, jetzt muss ich aufstehen, denn wenn ich nicht selber aufstehen würde, dann würde ich nichts mehr sehen. Nein, also ich stehe auf, natürlich Standing Ovation, Chapeau. Ich habe den Film auch schon gesehen, ich habe dir auch schon Feedback gegeben. Ich glaube, das war nicht das einzige Feedback, das positiv war. Hauptsache, wie du gesagt hast, der Film gefällt dem Protagonisten. Und ihr, wenn ihr...
Den Zuschauerinnen und Zuschauer ja auch, ne? Also das ist ja auch wichtig.
Das ist doch egal am Ende.
Ja. Aber ich glaube, er kam wirklich so rüber, wie er auch ist. Er hat sich zumindest wieder erkannt in dem Film. Und das war ja auch mein Anspruch, dass ich ihn so zeichne und beschreibe, wie er in Wirklichkeit auch ist oder zu sein scheint. Ich kenne ihn ja jetzt auch nicht schon seit 15 Jahren so lange wie dich, sondern er und ich kennen uns ja auch noch nicht so lange.
Finn Bartels, Ende einer Karriere, Finito heißt der Film, gibt es in der ARD Mediathek und natürlich auch auf YouTube. Auch dort unbedingt nochmal nachschauen. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch an, und wenn ihr ihn schon gesehen habt, dann treibt die Klickzahlen nach oben. Und wir werden auch in dieser Folge Anstoß darüber reden. Holstein Kiel braucht Finn Bartels ja auch gar nicht mehr. Das sieht man anhand der aktuellen Ergebnisse. Hier ist euer Lieblingspodcast und Michael Augustin.
Ich trinke aus einer Holstein Kiel-Tasse übrigens gerade.
Ich habe Michael Augustin die Holstein Kiel-Tasse hingestellt. Er ist wieder da im noch nobleren Nobelviertel. Er ist raus aus Portugal. Über 47 Brücken nicht, aber über 47 Autobahnen bist du gefahren.
7203 Kilometer.
An einem Stück. Nonstop.
Nonstop.
Nur mit den Anstoß, ohne Pause. Mit allen über 150 Anstoßfolgen im Kopf.
Und die Playlist habe ich endlich auch mal gehört, vom ersten bis zum letzten Song, unsere Anstoß-Spotify-Playlist. Du hast mir einen eingeschenkt, und zwar einen Kaffee aus der French Press in die blau-weiße Holstein-Kiel-Tasse. Dann schenke ich dir auch einen ein, und zwar hole ich was aus meiner Tasche. Es ist keine Tasse, aber es ist das hier.
Geil.
Ein Mitbringsel aus Portugal.
Table Beer.
Man sagt ja oft, vier gewinnt. Das könnte das Motto von Union Berlin sein, mit vier Toren zweimal gewonnen und somit die Tabellenführung eingenommen. Ich sag mal, Bier gewinnt. Lass es dir schmecken. Das ist ein portugiesisches Bier, das, glaube ich, keine so hohe Stückzahl hat. Es ist eine Rarität. Habe ich aus Sagres gekauft.
Sagres hat ja auch ein sehr gutes eigenes Bier. Vielen, vielen Dank,
in
mein Lieber.
In Sagres gekauft. Ich kann auch nicht wieder Hochdeutsch. Das ist das Problem, wenn man sich so lange im Ausland aufgehalten hat.
Du träumst
hat.
Mittlerweile auch auf Portugiesisch,
ja,
ne?
Ja, definitiv.
Karma zieht ein Flugzeug, einen Banner am Strand entlang. Auf der Hängematte liegt ein Mann mit Brusthaar, hat den Zeigefinger rechts nach oben gestreckt, links die Hand aus. Dazu trägt er einen Hut und einen Schnurrbart und es sieht nach Urlaubsfeeling auf. Gluten-free. Ja, vielen, vielen Dank. Das werde ich wahrscheinlich, ich bin ja so ein Typ.
Jetzt trinken.
Ich werde das wahrscheinlich nicht trinken.
Um 12 Uhr an diesem Montag, an diesem 28. August.
Stell mir es in die Vitrine, dort wo unsere ganzen Anstoßpreise auch stehen. Ja, es ist so schön, dass du wieder da bist. Lass uns doch mal vielleicht, bevor wir vielleicht dann über die wichtigen Themen in der Fußball-Bundesliga und in der zweiten und was auch immer über alles sprechen, noch ganz kurz mal so ein Recap machen. Also wir müssen uns entschuldigen. Wir sind jetzt nach einer Woche Pause wieder da. Wir nehmen uns die Pause so ein bisschen so wie früher, wenn man dachte, jetzt geht die Fußball-Bundesliga, jetzt geht die zweite Fußball-Bundesliga so richtig los, dann kam immer so eine Länderspielpause. Gerade hatte man in seinem Kickbase oder in seinem Kicker-Manager-Spiel die Tabellenführung übernommen oder sich da vorne rangekämpft, dann kam so eine Länderspielpause oder so eine DFB-Pokalpause.
Die gibt es jetzt ja auch bald.
Die gibt es jetzt auch bald. Ja. Und so haben wir auch eine Pause gemacht, weil du hast 7000 noch irgendwas Kilometer.
7203 Kilometer.
An wie vielen Tagen zurückgelegt?
Das waren die Hin- und Rücktouren. Ne?
Ach, Hin- und Rücktouren.
Ja, ja.
Also, nee, One-Way ist es...
Ja, nur 3.000.
Nur 3.000.
Okay. An drei Tagen, ich habe, und das ist auch, glaube ich, die Erklärung, weshalb wir vergangene Woche nicht erschienen sind, ich habe mein Laptop, mit dem ich die Folgen, die beiden Remote-Folgen, die wir in Portugal, Fabian hier in Hamburg, ich in Portugal aufgezeichnet haben, das Laptop habe ich meiner Frau mitgegeben, weil das gleichzeitig auch für das Entertainment-Programm zuständig war. Ich muss dazu sagen, meine Frau ist mit meinen oder mit unseren beiden Töchtern nach Hause geflogen. Wir waren uns nämlich vor Antritt der Reise nicht sicher, ob es so eine gute Idee wäre, so lange am Stück Auto zu fahren mit Kindern bei teilweise 34, 35 Grad, gerade so im zentralspanischen. Autofahren ist jetzt auch nicht das Lieblingshobby meiner Kinder, aber es hat gut funktioniert. Aber deswegen haben wir uns diese, ich will mal sagen, dieses Netz und den doppelten Boden eingebaut. Ich bin mit dem Auto alleine zurückgefahren und meine Frau ist mit den beiden Kindern vergangenen Sonntag oder mittlerweile muss man sagen vorletzten Sonntag zurückgeflogen und ich bin dann ungefähr 3000 Kilometer nicht am Stück, sondern mit drei Übernachtungen mit dem Auto zurückgefahren, hatte das Bier immer zwischen mir und dem Lenkrad, das ich dir gerade hier auf den Tisch gestellt habe. Wie war jetzt noch deine Frage?
Ja, wie hast du diese Zeit genossen da zwischen Sagres, das ist ja wirklich der südlichste Zipfel Portugals. Ja,
aus Sagres kommt das Bier. Das ist nochmal so 45 Minuten von unserem Urlaubsort entfernt gewesen. Wir waren in Vale da Telha, das ist bei Arifana und Sagres war ein Ausflugsziel. Da waren wir insgesamt zwei oder dreimal, glaube ich, weil es auch sehr schön ist da. Ich habe natürlich alle Anstoßfolgen gehört, unsere Spotify-Playlist und noch ein paar andere Podcasts und dann war ich plötzlich da. Und eine Sache möchte ich noch sagen.
Bist du denn so ein Typ, der mit hier Navigations, hätte ich fast gesagt, wie mit Tempomat fährt und dann,
Weil bei
mir ist es immer so, wenn ich lange Auto fahre, vielleicht ist es auch das zweite oder dritte Indiz dafür, dass ich nun wirklich endlich alt werde, bei mir ist es so, ich kann dann irgendwann den rechten Fuß nicht mehr halten, dann zieht mir das in der Oberschenkelmuskulatur hinten rechts und dann denke ich mir immer so, jetzt kriege ich gleich einen Bandscheibenvorfall, wirklich, also wenn ich länger fahre als
Du darfst den rechten Stunden. Fuß nicht ganz durchdrücken, ja. Also ich fahre ja nur 120, schneller darf man auch in Portugal und Spanien nicht fahren,
klar.
In Frankreich sind es 130 und ich fahre in Deutschland auch nicht schneller, weil ich finde, das ist stressfreies Reisen, ganz angenehm und um auch Benzin zu sparen, ist das, glaube ich, ein großer Vorteil, wenn man nicht allzu sehr auf die Tube drückt. Und wir sind ja kein politischer Podcast, aber ich möchte jetzt doch kurz mal verkehrspolitisch werden. In Portugal war es mega entspannt auf der Autobahn, in Spanien war es mega entspannt auf der Autobahn, in Frankreich war es mega entspannt auf der Autobahn, weil ich auch einen großen Bogen um Paris gemacht habe. Kaum bist du in Deutschland und schon wird es hektisch. Viel mehr Autos, viel mehr Stress, weil es halt viele Leute gibt, die da mit 180, 190 oder auch mit 200 plus x km/h über die Straße brettern. Dann gab es drei Staus, die ich während der gesamten Rückfahrt hatte. Alle waren in Deutschland, einer in Nordrhein-Westfalen, einer in Bremen und der längste Stau war in Hamburg. Für die letzten 10 Kilometer vor dem Elbtunnel habe ich insgesamt eine Stunde gebraucht. Ich wäre inzwischen auch für das Tempolimit. Und eine kleine Quizfrage noch. Man bekommt ja hier und da auch mal, man muss ja auch mal eine Pause machen. Und die Pausen habe ich dann auf, nicht nur auf deutschen, sondern auch auf französischen, spanischen und portugiesischen Autobahnraststätten verbracht. Und rate mal, da sieht man ja auch gerade auf deutschen Autobahnraststätten viele Fußballaufkleber auf Toiletten, auf Pissoirs, auf Müllcontainern, auf Mülleimern, auf Straßenlaternen. Rate mal, das ist jetzt so meine subjektive Wahrnehmung, welchen Verein ich da am häufigsten registriert habe. Also von welchem Verein aus den ersten beiden deutschen Ligen habe ich wohl die meisten Aufkleber gesehen?
Wenn du jetzt so fragst, dann kann die Antwort wahrscheinlich nur St. Pauli lauten, aber ich tippe mal, es war Schalke.
Es war der FC Hansa Rostock.
Wirklich?
Ja, unwahrscheinlich viele Hansa Rostock Aufkleber. Also die haben auf jeden Fall da ein großes Lager, das sie wahrscheinlich immer wieder befüllen und somit auch die Straßen schmücken, die Straßenlaternen, die Autobahnraststätten. Also Hansa Rostock ist, was das angeht, eine Top-Mannschaft und sportlich in der zweiten Liga gehört der FC Hansa inzwischen ja auch zu den Top-Mannschaften.
Wollte ich gerade sagen, also drücken nicht nur die Fans ihre Aufkleber den Raststätten auf, sondern mittlerweile auch Hansa Rostock der zweiten Liga seinen Stempel.
Das ist so. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mit der zweiten Liga anfangen wollen. Du hast ja nicht nur die Holstein-Kiel-Tasse hier platziert, sondern du hast ja auch dich in dein schönstes Gewand geschwungen und bist am Freitag mit Holstein-Kiel zum Auswärtsspiel nach Schalke gefahren. Oder wollen wir chronologisch vorgehen? Denn es gibt ja noch eine Bundesliga, die ja inzwischen auch wieder ihren Spielbetrieb aufgenommen hat. Also eine erste Bundesliga.
Ich glaube eigentlich, so alle Podcasts werden wahrscheinlich jetzt mit der ersten Liga anfangen. Lass uns doch ruhig mit der zweiten Liga anfangen. Und
dann machen wir
dann
das.
Ist vielleicht der Spannungsbogen hinten raus auch noch da.
Und wir haben auch noch ein Goodie. Wir werden einen Hörerwunsch erfüllen.
Der wir werden schon nackt um den Tisch tanzen.
Genau. Und dabei
La Paloma pfeifen.
Lieder von Holstein Kiel singen.
Ja, wir fangen mit der zweiten Liga an. Ich wollte erst nicht nur dir eben diesen Holstein-Kiel-Becher hinstellen, aus dem du jetzt gerade Kaffee trinkst, den die French Press zubereitet hat, sondern ich wollte dir eigentlich ein Fernglas hinlegen. Und zwar damit du als FC St. Pauli-Fan überhaupt noch Holstein-Kiel sehen kannst, weil bislang siehst du ja noch die Rücklichter, aber die werden natürlich kleiner und kleiner am Horizont. Denn natürlich ist das eingetreten, was ich vorher gesagt habe, Holstein-Kiel wird mit großem Schwung vorne wegmarschieren und gemeinsam mit einem der Top-Favoriten dem Hamburger Sportverein.
Tabellendritter jetzt, ne? Ja. Hinter dem HSV und hinter dem FC Hansa Rostock.
4 Spiele, 3 Siege, ne? Und das am Wochenende bei Schalke 04. Fange ich mal dahingehend an, dass ich auch am Freitag losgefahren bin, ich glaube so 12:30 war es, und ich war um 17:45 da. Also das bestätigt deine These, dass die deutschen Autobahnen ein kompletter Wahnsinn sind.
Um 17:45. Das Spiel begann um 18:30, richtig?
Ja. Oh. Kompletter Stress. Und da frage ich mich natürlich auch, wie man dann gerade zu dieser Sommerferienzeit, die jetzt ja so langsam aufhört, Rückreiseverkehr und Freitag und Berufsverkehr und so weiter und so fort, wie man denn die A1 und dann...
Warum bist du nicht mit der Bahn gefahren?
Die folgenden, ja, weil das mir zu stressig war, weil ich an dem Abend auch noch wieder zurückgefahren bin. Also von daher, das war dann nicht so einfach, dort wegzukommen. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, 12:30 losgefahren, 17:45 da. Kann jeder ausrechnen, ein viel zu langer Anfahrtsweg.
Wann warst du im Stadion?
Ja, also um 20 nach. Also pünktlich.
Ach so, du warst um 17:45 nicht erst auf dem Parkplatz. 17:45
auf dem Parkplatz, dann rein. Und dann hast du natürlich rund um das Stadion auch keinen großen Anfahrtsverkehr mehr. Also dann hat sich das ja mittlerweile schon alles gelegt. Aber
und dann fiel auch schon das erste Tor, ne?
Nee, das fiel noch ein bisschen später.
Dann hast du erstmal gesehen, Moment mal, da steht der neue Torwart im Kasten. Nicht Thomas Dehne, sondern Timon Weiner.
Ja.
Was war denn da los?
Ja, Thomas Dehne ist ja so ein bisschen wackelig in die Saison gestartet, aber Holstein Kiel, also für mich war das jetzt noch nicht so der Anlass, um sofort den Torhüter auszuwechseln, aber ich kann mir vorstellen, dass Marcel Rapp ihn auch deshalb gebracht hat, weil Timon Weiner in der Jugend auch mal auf Schalke gespielt hat und das vielleicht für ihn dann nochmal eine besondere Motivation war, nun auf Schalke im Tor zu stehen. Hat ein, wie ich finde, auch sehr souveränes Spiel gemacht. Und jetzt die ganz große Frage, natürlich kann man sich, so wie ich das jetzt ja auch gerade eben schon angedeutet hat, von diesem Start von Holstein Kiel blenden lassen. Ich finde, sie haben...
Was du ja auch ganz gut tust.
Ja, ich spiele da ganz gerne mit.
Er sitzt ja auch mit Sonnenbrille, muss man dazu sagen.
Nein, ich spiele da ganz gerne
mit. Obwohl die Sonne gar nicht scheint in Hamburg.
Die Frage ist doch wieder, war Holstein Kiel so stark oder war Schalke so schwach? Ich würde sagen, auf jeden Fall war Schalke sehr, 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 sehr schwach. Schalke hat ideenlos gespielt. Schalke hat davon weniger profitiert, beziehungsweise hatte davon auch das Nachsehen, dass Kenan Karaman nicht mitgespielt hat, dass Drexler nicht mitgespielt hat, also dass halt die ganze...
Bist du angesprochen worden? Karaman hat ja nicht gespielt, aber du warst im Stadion. Wie viele Leute haben dich für Kenan Karaman gehalten?
Nur tatsächlich ein paar, aber...
Wirklich?
Ja, tatsächlich, ja. Also zumindest haben sie mal kurz gezuckt und dann haben sie festgestellt, also ja, der Körperfettanteil bei Kenan Karaman ist dann doch noch ein bisschen geringer als bei Fabian.
Du bist Marathonläufer.
Ja, auf jeden Fall würde ich sagen, war Schalke nun wirklich ganz besonders schwach und Schalke stand natürlich auch schon unter Druck, ist eben nur mit diesem 3:0 gegen Kaiserslautern in doppelter Überzahl mit 3 Punkten in die Saison gestartet, hat das Auftaktspiel gegen den HSV verloren. Und ich finde, auf der einen Seite kann man natürlich sagen, Holstein Kiel spielt dahingehend reif, dass sie diese Spiele dann, wie sagt man so schön, dass sie sie ziehen. Aber jetzt haben sie ist auf Schalke nach Hause gebracht und ich finde aber, wenn wir schon mal ein bisschen in die Details reingehen wollen, ich finde aber, dass Holstein Kiel mit dem Ball wenig anfangen kann. Dass Holstein, wenn sie zum Ballbesitzfußball gezwungen werden, wie zum Beispiel auch in Heimspielen, wie zum Beispiel auch gegen den ersten FC Magdeburg, dass sie dann zu viele Fehler machen. Und so war das letztendlich auch, dass sie natürlich dann 1:0 in Führung gegangen sind. dieser Abschluss von Tom Rothe, dem vom BVB ausgeliehenen Linksverteidiger, an den Pfosten und Pichler staubt dann ab, dann steht es 1-0. Aber dass sie dann eben aus dieser Situation nicht mehr machen. Na klar, dann hat auch Schalke das Spiel intensiviert, hat den Druck erhöht. Und dann hat aber Holstein Kiel auch noch eine riesen 1-gegen-1-Situation ausgelassen. Steven Skripski läuft alleine auf Marius Müller zu, versucht den Ball zu heben. Der hat das geahnt, bleibt stehen, lenkt den Ball weg. Dann gibt es die Überzahl, dann gibt es die rote Karte. Ron Schallenberg foult Skripski. Holstein spielt in Überzahl und kann dann eben aus dieser Überzahl nichts machen, beziehungsweise in meinen Augen zu wenig machen. Es wird viel mit langen Bällen agiert.
Ich glaube, du bist der einzige Holstein-Fan, der einen 2-0 Auswärtserfolg bei Schalke 04 jetzt so kritisch betrachtet.
Ja, ich kann es dir aber auch ganz genau sagen. Also natürlich, wie gesagt, am Ende sagst du, 2-0 auf Schalke gewinnen, es liest sich natürlich wunderbar. Und ich sag dir aber auch, dass das eben glanzvoller wirkt, als es am Ende war. Und auch, dass der Saisonstart von Holstein Kiel glanzvoller wirkt, als er am Ende ist. Weil man darf auch nicht vergessen, auch dieses Spiel, der Auftakterfolg gegen Eintracht Braunschweig, hat Holstein Kiel mit 25 Minuten auch in Überzahl gespielt. Und am Ende haben sie dann noch diesen Lucky Punch gezogen. Dann gab es noch diesen Kopfball kurz vor Schluss von Fridtjofsson, Holmberg Fridtjofsson, der als Joker gestochen hat. Und das gegen im Pokal, das war auch nicht so überzeugend. Damit will ich nur sagen, am Ende, klar, wirst du an den Punkten gemessen. Und am Ende steht Holstein Kiel jetzt da oben und jetzt haben sie sich erstmal einen guten Start verschafft und natürlich haben sie auch einen mega mäßigen Umbruch. Aber ich glaube, dass das Potenzial da ist und ich glaube auch, dass die Mannschaft schon eingespielter ist, als man es erwarten kann. Aber ich zweifle so ein bisschen an diesem Spielsystem. Und das Spielsystem sagt, viele lange Bälle, viel dann auf die Mittelstürmer mit dem Rücken zum Tor, lassen die Bälle klatschen und dann versucht man nach draußen das Spiel zu verlagern. Aber mir ist das nicht torgefährlich genug und ich finde deshalb, dass Schalke deutlich schlechter war, als Holstein Kiel jetzt deutlich überlegen war. Und am Ende haben sie ein Spiel gewonnen, das sie fast in 45-minütiger Überzahl gespielt haben. Und am Ende haben sie davon profitiert, dass da ein Abstauber drin war. Und dann muss man natürlich sagen, ein sehr starker, flacher Diagonalpass von Tom Rothe von links rechts durch den 16-Meter-Raum und am zweiten Pfosten war dann der Japaner Mashino Shuto am Start, der da dann für die Entscheidung gesorgt hat. Aber dann hast du auch gemerkt, ich glaube, Schalke hat irgendwie dreimal aufs Tor geschossen. Also von Schalke kommt momentan viel zu wenig. Und du hast auch gemerkt, 60.000 in dieser nach wie vor sehr beeindruckenden Arena auf Schalke, dass das Publikum sehr unruhig ist, sehr kritisch auch mit einzelnen Spielern umgeht, dass du eigentlich nur noch zwei große oder vielleicht zweieinhalb große Namen da in der Mannschaft hast. Also dass du auf der einen Seite natürlich Terodde, auch der Marius Müller, der Torhüter, der Ralf-Fährmann-Vertreter, wirkt so, als hätte er die Fans hinter sich. Und dann hast du natürlich Ouedraogo, so heißt er, ne?
Ouedraogo.
Ouedraogo, ja. Den kann man auch nur ohne Bier aussprechen.
Das hast du ja Freitag wahrscheinlich gut hinbekommen.
Ja, und der ist wirklich einer mit 17 Jahren, der da so ein richtiger Lichtblick ist. Und ich glaube auch, dass der wahrscheinlich seine letzte Saison jetzt auf Schalke spielen wird. Also das ist meine Meinung zu Holstein Kiel. Trotzdem natürlich Chapeau, wenn du die Punkte holst, ist auch alles gut. Und das gibt dir natürlich auch Selbstvertrauen und darauf lässt sich aufbauen. Aber wie gesagt, ich bin von dem Spielsystem nicht überzeugt. Und jetzt spielt Holstein Kiel zu Hause gegen Paderborn und dann beim FC St. Pauli. Und dann muss man gucken, was jetzt dieser Start wert ist.
Daran anknüpfend würde ich gerne nochmal eben eine Formulierung von dir aufgreifen. Holstein Kiel Start wirkt glanzloser, als er in Wirklichkeit gewesen ist, hast du gesagt. Beim FC St. Pauli.
Glanzvoller.
Ja. Genau. Beim FC St. Pauli ist es so, der 9. Platz und die nur 2 geschossenen Tore nach 4 Spielen, 1 Sieg, 3 Unentschieden, keine Niederlage, all das wirkt auf dem ersten Anschein glanzlos, ist aber glanzvoller, wenn man den Auftritt gestern gegen den ersten FC Magdeburg betrachtet, die einzige Mannschaft, gegen die Holstein Kiel in der noch jungen Saison verloren hat, 2-4 am Spieltag davor, 28-5 Torschüsse gegen Magdeburg. Der erste FC Magdeburg wird der unter Trainer Christian Titz von vielen neutralen Zweitliga-Beobachtern als neben dem HSV und vielleicht auch neben St. Pauli spielstärkste Mannschaft bewertet. Und diesen FCM hatte St. Pauli über weite Strecken des Spiels im Griff. Aber das, was ich auch schon häufiger gesagt habe in diesem Podcast, wird St. Pauli mehr und mehr zum Verhängnis. Es gibt keinen Neuner. Andreas Albers, der mittlerweile auch 33-jährige ehemalige Regensburger ist dieser Vollstrecker nicht. Und das dritte 0:0 in Folge ist ja auch ein Beleg dafür, dass St. Pauli ein entscheidendes Problem hat. Es gibt keinen Abschlussspieler. Mit dieser starken Defensive hast du eigentlich ein perfektes Fundament, um den Aufwärtstrend der vergangenen Rückserie aufrechtzuerhalten und auszubauen und auch wirklich oben reinzustoßen und um die ersten drei Plätze mitzuspielen. Aber die Transferperiode geht ja noch ein paar Tage bis zum 1. September. St. Pauli braucht noch einen Mittelstürmer, der 10, 12, 15 Tore liefert. Und wenn der nicht da ist, dann wird es schwierig, weil 28:5 Torschüsse, 0:0, also ich glaube, da muss man kein Fußballstudium abgeschlossen haben, keine Pro-A-Lizenz in der Tasche haben. Da kennt jeder Laie, woran es hapert beim FC St. Pauli.
Ich glaube auch, dass wir noch einen verpflichten werden. Also definitiv, davon gehe ich schon aus, weil ich meine, sonst würden sie genau den Fehler machen, den sie in der vergangenen Saison auch gemacht haben, nämlich, dass sie keinen Zielspieler vorne drin haben. Und das waren ja...
Da gab es ja mit Daschner einen Mittelfeldspieler, der als Stürmer dann eingesetzt wurde und ich glaube 8 oder 9 Mal getroffen hat. Aber selbst so einen gibt es ja momentan nicht.
Nee, genau. Du warst natürlich aus der Vorvorsaison dann auch extrem verwöhnt. Da waren noch Giré und Burgstaller da. Ne? Ja, aber trotzdem musst du diese Lücke ja irgendwie versuchen zu schließen. Oder wechselt Lücke vielleicht doch noch ans Millerntor? Wahrscheinlich nicht, oder?
Wahrscheinlich nicht, nee.
Aber Joshua Mees so zum Beispiel, das wäre einer, der ist bei Holstein Kiel.
Aber das ist ja auch kein Torjäger. Also du brauchst wirklich einen Mittelstürmer. Vincent Vermey hat jetzt für Fortuna Düsseldorf wieder getroffen. Ich habe das ja auch schon mal gesagt vor ein paar Wochen. Der hat in der vergangenen Saison noch für die zweite Mannschaft des SC Freiburg in der dritten Liga gespielt.
Fiete Arp wird es wahrscheinlich auch nicht.
Ich hoffe auf Nick Woltemade, der bei Werder Bremen nun auch selten zum Zug kommt. Ja. Auf den hoffe ich, ehrlich gesagt. Dass das vielleicht noch einer wird, der dann ans Millerntor wechselt in den nächsten Tagen.
Vielleicht verliehen wird oder so, ne?
Genau, der vielleicht verliehen wird. Aber ja.
Was ich auch noch sagen wollte, wir haben jetzt ja schon St. Pauli mit angesprochen und zu Holstein Kiel wollte ich trotzdem noch sagen, also ich weiß das schon zu respektieren und ich finde auch, dass Holstein Kiel das clever gemacht hat, weil sie momentan und ich finde eigentlich sogar einen Tick zu breiten, aber sie haben natürlich momentan einen breiten Kader. Du kannst in der 60. Minute auch immer nochmal so einen Spieler wie Luis Holtby bringen, der sicherlich nach vorne nicht mehr so der große Messi sein wird, aber der trotzdem nochmal diesen sicheren Pass spielen kann.
Und Bamor Kasimakala, der in der dritten Liga in der Aufstiegsmannschaft des VfL Osnabrück einer der überragenden Spieler war, hat 90 Minuten draußen gesessen, wäre für mich auf dem Papier der normale gesetzte Nachfolger von Fabian Reese, der Kiel ja Richtung Berlin zu Hertha BSC verlassen hat. Warum hat der nicht gespielt?
Ja, weil du momentan in Kiel mit einem 3-5-2-System spielst. Stimmt das? 3-5-2? Es kommt ungefähr hin, ne?
3 plus 5 sind 8, 2, 10, ja. 10 Feldspieler auf jeden Fall.
Und Tom Rothe eher auf dieser linken Bahn spielt. Also das heißt, bei gegnerischem Angriff wird aus der Dreierkette eine Fünferkette, das kennen wir auch. Und Tom Rothe als Linksverteidiger dann eben auch derjenige ist, der mit nach vorne ausbricht. Steven Skripski so ein bisschen auf der 10 hinter den Spitzen überall zu finden, mal links, mal rechts. Und dann vorne spielst du mit Pichler und Maschino Maschuto. Wie heißt er eigentlich nochmal? Maschino Maschuto, ne? Nee, Schuto Maschino.
Maschino heißt der.
Schuto Maschino.
Maschino. Ja. Und dann hast du noch Fridjonsson als langen Lulatsch
auf
der Bank, der ja auch schon getroffen hat. Zweimal, glaube ich.
Dann hast du diesen Serben Ivesic noch, der
zentraler Mittelfeldspieler,
auch immer wieder durchspielt. Und jetzt hast du mit Porat gespielt, der aber eher so ein kämpfender Mittelfeldspieler ist. Aber das war schon, was die Fehlerquote anging, wirklich recht ordentlich, finde ich. Und wie gesagt, nochmal breit im Kader. Es wird sich ja immer jemand verletzen. In diesem Fall war es Jonas Sterner, der kurzfristig ausgefallen ist. Dann hat sich der neue Innenverteidiger, der Schwede Johansson, hat sich auch verletzt und fällt jetzt die nächsten Wochen erst einmal aus. Und diese Verletzungen werden sicherlich noch dazukommen. Es gibt auch noch viele Spieler wie Nikolai Remberg, der ja aus Münster gekommen ist, jetzt quasi zwei Ligen überspringt, der natürlich dann auch erstmal so ein bisschen sich dran gewöhnen muss. Und Simon Kalla, glaube ich, wird sich auch noch dran gewöhnen. Aber ich glaube, wenn diese Spieler zu regelmäßigen Einsatzzeiten kommen, dann werden sie auch entsprechend den Mehrwert bieten.
Ich hätte nur gedacht, Simon Kalla, als ich den Transfer, der sickerte dann ja wirklich in der Endphase der vergangenen Saison, also im Mai durch, da dachte ich, Ja, da ist er doch, der Nachfolger von Fabian Riese, aber der hat offenbar noch nicht so gezündet bei Holstein Kiel. Aber du hast es ja eben ganz gut begründet und ja, bevor wir jetzt hier komplett zum Holstein Kiel und FC St. Pauli Podcast verkommen.
Müssen wir noch über den Hamburger SV sprechen und ich möchte dich fragen, es ist jetzt der beste Start des Hamburger SV unter Tim Walter gewesen, der beste Saisonstart. Wird der HSV denn diese Saison aufsteigen, lieber Michael?
Nein, natürlich nicht. Mann, 4 Spieltage, also... Der HSV wird im Frühjahr wieder seine normale Flatter kriegen und weiß ich nicht, ich finde das ja fast ein bisschen unseriös zu sagen. Es gibt ja auch Leute, die sind jetzt so angetan, auch von diesen beiden Spielen ohne Gegentor. Das hat der HSV ja auch selten erlebt. Wir dürfen dann aber die 3 Gegentore im Pokal von Rot-Weiß Essen nicht ganz verschweigen. Da hat sich der HSV ja erst nach Verlängerung bei einem Drittligisten durchgesetzt. Also die Defensivprobleme sind in den beiden letzten Punktspielen nicht so zum Vorschein gekommen, aber sie sind nach wie vor da. Was stark ist, in Hannover in Unterzahl zu gewinnen, das ist auch nicht selbstverständlich.
Das kann sonst nur Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool bei Newcastle United.
Ja, genau. Oder das kann beispielsweise Union Berlin bei Darmstadt 98. Ja. Das hat ja auch hervorragend funktioniert. Über den ersten FC Union werden wir auch gleich noch sprechen. Aber nach 4 Spieltagen, ich weiß nicht, die Euphorie in Hamburg ist relativ schnell da und sicherlich hat der HSV einen ganz tollen Start hingelegt, aber ey, sachte, sachte. Ja, die Probleme, die werden sich nie ändern.
Nie ist auch geil. Tim Walter auf jeden Fall.
Fußball wird zwischen den Ohren entschieden und da beginnt das Kopfkino, wenn die Saison auf die Zielgerade einbiegt. Und
also mit dem richtigen Podcast, ja?
Das ist nicht im August der Fall und im September auch noch nicht.
Das stimmt, aber Tim Walter spricht ja davon, dass seine Mannschaft jetzt schon reifer sei. Die Sportjournalisten sprechen davon, dass wir aktuell den besten Benisch beim HSV erleben, den es jemals gab, dass die Mannschaft gefestigter sei. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dieses Spiel Hannover 96 gegen den HSV fast über 90 Minuten gesehen. Und ich muss dazu auch sagen, da sind wir wieder bei dem, bist du so stark oder ist der Gegner so schwach? Also natürlich musst du erst einmal in Unterzahl dann auch noch diesen Siegtreffer machen. Und ich finde auch, dass der Siegtreffer von Jatta gut rausgespielt war. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, Hannover 96...
Gut vorbereitet von Glatzel, ne, auf jeden Fall.
Ja, und von Reis, der dann noch weitergespielt hat. Genau. Und trotzdem muss ich sagen, dass auch Hannover 96 wirklich sehr, sehr schwach war. Also auch mit Ballbesitz einfach sehr wenige Ideen entwickelt hat und haben dann immer wieder die falschen Entscheidungen getroffen. Ich finde, man merkt auch so bei manchen Spielern...
Bisschen Pech hat der Trisoldi, trifft die Latte. Ne?
Ja. Ja. Ich glaube aber auch zum Beispiel, dass Derek Köhn den Verein noch verlassen wird.
Das glaube ich auch, ja.
Bis zum Freitag, dann schließt
er. Dann kann Marcel Halstenbeck doch auf seiner angestammten Position eingesetzt werden.
Der hat ja auch unfassbar viele Fehler gemacht auf seiner falschen Position da hinten raus. Und ich finde, man merkt wiederum auch, es ist manchmal gar nicht so gut, wenn du einen Spieler hast in deiner Mannschaft, der aus der Champions League kommt mit RB Leipzig, nämlich Marcel Halstenbeck, und plötzlich auf mal im, in Anführungsstrichen, grauen Zweitliga-Mittelfeld spielt. Warum?
Das ist ja wie mit Luis Holpi und Holstein Kiel.
Ja, aber warum möchte ich auch noch begründen, weil Marcel Halstenbeck steht unter anderem für seine Passquote, hat eine sehr, sehr hohe Passquote, kann, wie sagt man so schön, Pässe spielen, wie hat Markus Mann gesagt, wie an der Schnur gezogen.
Ja, schöne Flanken vor allen Dingen von der linken Seite.
Genau, aber wenn du zum Beispiel jemanden hast, der extrem präzise und hart dich anspielen kann, du aber selber irgendwie immer noch den Schuhspanner drin hast, dann springt er dir ja auch andauernd von den Füßen. Und damit will ich nur sagen, wenn du so einen Niveauunterschied hast, auch wenn ein Spieler vermeintlich einen Mehrwert für deine Mannschaft bringt, muss es nicht immer ein Mehrwert sein, weil er dich vielleicht ja auch einfach mit seiner Spielweise überfordert. Und ich glaube, das hast du momentan bei Hannover 96 mit Marcel Halstenbeck.
Ja, und interessanter Ansatz.
Und natürlich auf jeden Fall. Dass du das, was du gesagt hast, das haben wir aber, glaube ich, schon in der letzten Folge auch gesagt, dass man Marcel Halstenbeck überhaupt gar nicht auf seiner angestammten Position spielt.
Ja, da gibt es ja mit Brooklyn Issey, den ich auch gut finde. Auf der Position hat er in der Aufstiegsmannschaft von Wien Wiesbaden in der vergangenen Saison auch eine tragende Rolle gespielt. Den gäbe es ja auch noch als Derek Köhn-Nachfolger, sollte er tatsächlich dann Hannover 96 noch während dieser Transferperiode verlassen. Wir können ja mal zu Vereinen kommen, die echt gut eingekauft haben. Und da sind wir vielleicht sogar in der ersten Liga. Ich habe über eine Formulierung nachgedacht. Und zwar wollte ich die Folge nennen, wenn Union Urs gezeichnet spielt. Und dann habe ich so überlegt, Moment mal, Urs gezeichnet?
Das hatten wir schon mal.
Das hatten wir schon mal. Und weißt du, wann wir das hatten? Nein. Vor fast genau einem Jahr, am 29. August 2022. Heute ist der 28. August 2023. Also vor fast einem Jahr hieß eine Anstoßfolge, wenn Union Urs gezeichnet spielt.
Wir könnten die Folge aber sonst auch notfalls nennen, wenn Kevin Union einen Bärensdienst erweist.
Das wäre möglich. Oder wir könnten die Folge auch nennen, weil der 1. FC Union ist mal wieder ein Gesprächsthema. Ja. Nach zwei Spieltagen, nach zwei von 34 Spieltagen Tabellenführer der Fußball-Bundesliga. Wir könnten diese heutige Anstoßfolge auch nennen, wenn Union die Liga anviert. Also verstehst du? Ja. Anviert.
Ja.
Ne? 4-1 gegen Mainz, 4-1 in Darmstadt. Außerdem geht der 1. FC Union in seine vierte Bundesliga-Saison.
Ja.
Und der 1. FC Union hat die maximale Punktausbeute nach zwei Spieltagen geholt. Union 100%. Das sind Verhältnisse wie in Bayern bei der Union unter Franz Josef Strauß. So, finde ich, kann man auch vergleichen. Und,
ja.
Und wenn du guckst, dass Leonardo Bonucci, Europameister 2021 mit Italien, jetzt ein ernsthafter Wechselkandidat sein soll, zumindest kokettiert der Oliver Runert, der Sportgeschäftsführer von Union Berlin, mit Bonucci, der ablösefrei zu haben wäre.
Ja.
Und Union sucht offenbar noch einen sechsten Innenverteidiger, weil es momentan nur fünf im Kader hat und ja zum ersten Mal an der Champions League teilnimmt. Dann sagt das auch viel darüber aus, welch eine Entwicklung der 1. FC Union, der seit 2019 in der Bundesliga spielt, in den vergangenen vier Jahren genommen hat. Mit Robin Gosens wohl ein aktueller deutscher Nationalspieler verpflichtet, mit Kevin Volland vor kurzem ein ehemaliger deutscher Nationalspieler. Vor vier Jahren wäre das undenkbar gewesen. Und jetzt ist Bonucci offenbar ein Thema, wobei, das erinnert mich so ein bisschen an Isco. Ich glaube, mit diesem Namen ist der 1. FC Union vor einem Jahr auch gerne in Verbindung gebracht worden. Ich weiß nicht, ob Bonucci am Ende wirklich an die alte Försterei wechselt, aber alleine, dass sich so ein Gerücht hartnäckig über mehrere Tage hält, sagt schon sehr viel über die jüngste Entwicklung aus, finde ich.
Wenn in Köpenick das Glas halb Volland ist, könnte man auch sagen. Aber ja, ich meine, solche Namen, da müssen wir jetzt auch nicht, wie sagt man so schön, Augenwäscherei betreiben. Also solche Namen gibt es immer mal wieder in der Bundesliga. Ich weiß nicht, der VfL Wolfsburg hatte auch mal in nicht so starken Zeiten dann auch irgendwelche Italiener.
Basali und Zaccardo, aber Leonardo Bonucci ist nochmal ein anderes Regal.
Das stimmt, aber er ist auch 36.
Ja.
Also ne, damit will ich nur sagen, solche Transfers, die gab es immer mal wieder. Trotzdem spricht es natürlich für Union Berlin und spricht es vor allen Dingen auch für die Arbeit. Und ich finde auch, also mich überraschen sie brutal aktuell in der Situation.
Ja, aber,
also,
aber auch da müssen wir sagen, zwei Spieltage.
Sie spielen noch nicht Champions League.
Sie spielen gegen Mainz.
Ja, ja, ja.
Der erste FSV Mainz 05 hat unter Bo Svensson auch eine ganz tolle Entwicklung genommen. Dass Union dieses Spiel, dieses Heimspiel gewinnt gegen Mainz, ist keine Überraschung.
Ja.
4-1 ist ein Statement. Und 4-1 in Darmstadt zu gewinnen, ist auch ein Statement, aber es ist Darmstadt 98 und da habe ich mittlerweile auch nach den Abgängen von Patrick Pfeiffer und Philipp Tietz, der in Augsburg eine bessere Perspektive sieht als in der Darmstädter Aufstiegsmannschaft. Ich habe so die Befürchtung, dass Darmstadt eine ähnlich erfolglose Saison wie die Spielvereinigung Greuther Fürth, jetzt muss ich mal zurückrechnen, in der vorletzten Saison spielen könnte.
Ja.
Ich will damit gar nicht den Erfolg des 1. FC Union relativieren. Wir können auch festhalten, Kevin Behrens ist der bessere Harry Kane, zumindest gemessen an den Toren.
Definitiv. Und es kommt natürlich auch noch Rani Khedira zurück, eine tragende Säule im Mittelfeld des 1. FC Union Berlin. Und meine gar nicht mal so steile These war ja eigentlich die, also wenn er jetzt auf jeden Fall fit geblieben wäre und vielleicht ist er jetzt ja nicht so verletzt, als dass er jetzt irgendwie erstmal ein halbes Jahr ausfällt. Ich kann mir sehr gut vorstellen, habe ich ja auch schon gesagt, dass Rani Khedira mit dem 1. FC Union Berlin eine starke Saison spielen wird und dann auf definitiv eine Alternative auf der Sechserposition im Mittelfeld der deutschen Nationalmannschaft kommendes Jahr bei der Heim-EM sein wird.
Ja, der Name war ja auch schon mal im Gespräch vor der WM in Katar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall hat sich ja Oliver Runert vor ein paar Wochen beschwert, dass Hansi Flick die Union-Spieler vernachlässigen würde, wenn es um die Nominierung des DFB-Kaders geht. Jetzt gibt es ja mit Robin Gosens einer, der wahrscheinlich dann auch bei der Länderspielpause ab dem 8. September auf jeden Fall dabei sein wird. Und Oliver Runert, der war ja am Samstag zu Gast bei Jochen Breyer im ZDF-Sportstudio. Weißt du, was der am Sonntag gemacht hat?
Na?
Am Sonntag hat er als Schiedsrichter gepfiffen in der Kreisliga A in Iserlohn. Das ist seine Heimat. Da hat er als Schiedsrichter ein Spiel geleitet. Interessant, finde ich. Kommt man jetzt vielleicht auch nicht sofort drauf, dass sowas möglich ist, wenn man Sportgeschäftsführer beim Tabellenführer der Fußball-Bundesliga ist.
Aber auf der anderen Seite so Kreisklasse und 1. FC
Kreisliga.
Union, oder Kreisliga und 1. FC Union Berlin, da ist der Sprung tatsächlich ja manchmal nicht ganz so weit weg, wenn man sich zum Beispiel auch diese Station noch einmal anschaut. ATS Bundentor, SC Weihe, Werder Bremen, SV Wilhelmshaven, Hannover 96, ja. Alemannia Aachen, Rot-Weiß Essen, 1. FC Saarbrücken, SV Sandhausen von 2018 bis 21, 98 Spiele, 31 Tore. Und dann der Wechsel in Richtung 1. FC Union Berlin, 83 Spiele, 20 Tore, 7 Assists und ist jetzt stolze 32 Jahre alt und Stürmer Nummer 1, gilt als der Spieler in der ersten Fußball-Bundesliga auf jeden Fall in Anbetracht des Niveaus, auf dem er aktuell spielt, der am schlechtesten bezahlt ist, der mit dem Fahrrad zum Training fährt und nach dem Spiel mit dem Fahrrad auch gerne mal wieder nach Hause fährt. Kevin Behrens.
Ein Spätentwickler, ne? Wie so ein pubertierender Jugendlicher, der mit 18 erst in den Stimmbruch kommt und vielleicht mit 19 die ersten Sackhaare hat.
Ja, und das war immer so ganz witzig, weil du weißt ja, dass ich hin und wieder auch im Beachvolleyball-Zirkus unterwegs bin, über Beachvolleyball ja früher auch irgendwie sehr viel berichtet habe, mittlerweile dann auch irgendwie als, weiß ich, Stadionsprecher und im Entertainment-Bereich unterwegs bin. Und seine Schwester Kim Behrens, die mittlerweile Van der Velde hat, heißt, weil sie einen Niederländer geheiratet hat, die hat immer früher gesagt so, die ist auch übrigens selbst Beachvolleyball-Europameisterin geworden mit Sinja Tillmann, die kennst du glaube ich auch, die trainiert hier in Hamburg beim Eimsbüttler Turnerverbund.
Kenn ich nicht. Nee,
kennst du nicht, okay. Nein. Wie heißen die? Eimsbüttler TV Turnerverbund, oder? So heißen die doch, ne? Nicht Turnverein, sondern Turner.
Verband.
Turnerbund. Turnerband.
Verband.
Egal. Auf jeden Fall, mit der hatte ich eben auch über Jahre immer mal wieder so ein bisschen was zu tun und die hat gesagt, so mein Bruder, der spielt so auf so Halbprofi-Ebene auch Fußball. Und da dachte ich mir so, gut, ja, haben wir noch nie irgendwo gehört. Und dann trat er irgendwann mal in Erscheinung beim SV Sandhausen. Und Sandhausen war ja nun auch nicht unbedingt der schillernde Zweitligist. Er ist
großer Werder Bremen-Fan übrigens. Ne? Der hat immer davon geträumt, immer davon geträumt, für Werder in der Bundesliga zu spielen. Ja. Das hat nie geklappt. Aber er hat für Union im Weserstadion gegen Werder ein Tor geschossen in der vergangenen Saison.
Ja, und jetzt, das ist wirklich so eine Geschichte. Jetzt will ich nicht damit anfangen, die schönsten Geschichten schreibt der Fußball oder so verrückt kann der Fußball sein. Aber jetzt spielt er in der Champions League.
Ja, und er ist erfolgreicher als der 100 Millionen Euro Stürmer Harry Kane.
4 Tore.
Kevin Behrens ist erster der Torschützenliste.
Mit Jonas Wind.
Genau, der zweimal...
Viermal.
Ja, zweimal 2 Tore geschossen hat. Also 2 Tore am ersten Spieltag gegen Heidenheim und jetzt nochmal 2 für Wolfsburg erzielt hat. Und bei Behrens war es so, der hat ja gegen Mainz 3 Kopfballtore erzielt. Und das gab es zum ersten Mal, seitdem die Daten erfasst werden in der Fußball-Bundesliga, dass einem Spieler 3 Kopfballtore in einer Partie gelungen sind.
Ja, Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Und ich finde, das ist auch ein Christian Tietz dafür, dass es immer mehr sich wieder so andeutet, wenn man jetzt mal solche Ausnahmetalente wie Haaland rausrechnet, dass so die Zeit der Mittelstürmer eigentlich erst Ende 20 beginnt. Denn dass du so
willst du jetzt mit Niklas Füllkrug noch einen prominenten Namen hinzufügen?
Ja, aber auch Robert Lewandowski war am besten und ist am besten in der Zeit so zwischen 27 und 32 geworden. Harry Kane ist jetzt auch 30 und ist auch in diesem Mittelstürmeralter.
Der hat das Niveau schon sehr lange, ne?
Ja, aber Marvin Ducksch spielt jetzt so seine beste Zeit. Niklas Füllkrug spielt jetzt
Buxmüller so seine... mit 36 nochmal bei Werder Bremen.
Ja, aber dass du schon, glaube ich, auch, wenn du jetzt mal Victor Boniface rausrechnest, der 22 ist, dass du, glaube ich, schon ein bisschen brauchst, um auch diese körperliche Entwicklung zu nehmen, dass du dieses Brecherverhalten hast, dass du auch ein paar Muskeln mitbringst, dass du nicht so hemdsärmelig um die Ecke kommst. Ich glaube, dieser klassische Mittelstürmer, das war ja auch eine ganz spannende Diskussion, die Niklas Füllkrug neulich angestoßen hat. Der hat ja sowas gesagt, so dass Pep Guardiola dafür gesorgt hat, dass Typen wie er eigentlich nicht mehr in sind, nicht mehr in Mode sind, nicht mehr en vogue sind, weil er angefangen hat, das Spiel zu revolutionieren.
Ja, und Joachim Löw ja auch.
Und die Neuen abzuschaffen.
Genau.
Ich meine, wie lange haben wir ohne Neuen im internationalen Fußball gespielt?
Ja, und der DFB wäre jetzt froh, wenn es einen gäbe. Ja, Niklas Füllkrug hat eine Top-Quote in der Nationalmannschaft, aber ich bezweifle, dass er so eine tolle Saison wie die vergangene noch mal hinlegen wird. Und Kevin Behrens, das wollte ich noch hinzufügen, passt ja auch perfekt in das Union-System von Trainer Urs Fischer. Das ist ja modifizierter Brecher, Zweitliga-Fußball. Ich habe vorhin die Defensive des FC St. Pauli gelobt. Das meine ich übrigens wirklich. Das ist die Basis für einen Aufsteiger. Darmstadt 98 ist auch nicht wegen seiner unfassbaren Offensive aufgestiegen in die erste Liga, sondern eher für wegen seiner Stabilität in der Defensive. Und so hat es der erste FC Union in den beiden Relegationsspielen 2019 gegen den VfB Stuttgart auch geschafft. Und in dieses System passt eben dieser, du hast ihn gerade als Brecher bezeichnet, dieser körperlich robuste Kevin Behrens auch perfekt. Zweite Bälle, Durchsetzungsvermögen, eine gewisse Präsenz habend im gegnerischen 16er, das ist seine Qualität.
Und ich glaube wiederum auch, was ihm in die Karten spielt, ist, dass das, was du auch gesagt hast, dass Fußball zwischen den Ohren entschieden wird. Ich glaube einfach, dass er einfach auf, obgleich seiner Situation, gar nicht in diese Verlegenheit kommt, dass er sich andauernd damit befassen muss, so gehst du jetzt noch nach Saudi-Arabien für 50 Millionen im Jahr, machst du jetzt noch dies und das, irgendwelche Berater ihm in den Ohren hängen und hier geh doch nochmal dahin, ja, und da hast du nochmal
angeboten. Der kann seinen Job genießen, ne?
Der kann seinen, ja, ja genau, der kann, und ich glaube, der hat auch einfach Bock darauf und sieht jetzt im Spätherbst seines Schaffens, weil machen wir uns nichts vor, 10 Jahre wird er wahrscheinlich nicht mehr spielen auf diesem Niveau, sondern vielleicht noch 3 oder 4, der weiß jetzt ganz genau, ich muss das jetzt alles mitnehmen und das ist jetzt meine Chance und ich habe eigentlich nur die Möglichkeit, dass ich jeden Tag im Training alles gebe und ich glaube, dann kommen da so 2, 3 Sachen zusammen, so dass die Gunst der Stunde mit dabei ist, viel harte Arbeit, aber eben auch der Fokus jeden Tag genau darauf. Und das ist bei vielen anderen drumherum eben nicht so. Auch selbst so ein Kevin Volland muss sich in Berlin erst einmal wieder eingewöhnen und der kommt aus dieser Mannschaft und ist, glaube ich, hat auch ein hohes Standing in der Mannschaft, weil er eben so ist, wie er ist. Und deswegen, glaube ich, funktioniert das für ihn oder mit ihm momentan so gut.
Jetzt haben wir Union sehr gelobt für den perfekten Start in die noch recht junge Bundesliga-Saison. Trotzdem, finde ich, wird es sehr spannend, Union Entwicklung in dieser Saison zu verfolgen. Union spielt in der Champions League nicht an der Alten Försterei, sondern im Berliner Olympiastadion, hat da glaube ich schon 40.000 Champions League Dauerkarten verkauft. So diese kleine Bastion, wir sind die Eisernen und wir haben unseren Verein von der Regionalliga bis 2019 in die erste Liga begleitet, so dieses Geschlossene. Das wird auch so ein bisschen bröckeln, glaube ich, weil Union zumindest dann für die Champions League Spiele im Olympiastadion auch neue Fans anziehen wird. Und wenn denn vielleicht die Dreifachbelastung auch mal zum Nachteil wird, bin ich gespannt, wie das ganze Umfeld darunter leiden wird. Da wird es auf jeden Fall eine Veränderung geben. Da bin ich wirklich echt gespannt, wie sich das auswirken wird.
Und was wird eigentlich aus dieser alten DSF-Reportage, wo diese Union Berlin-Fans damals als DFB-Pokal-Finalist dann da auch in den Europapokal gereist sind mit dem Wohnmobil und dann über die, weiß glaube ich, Fehmarn-Sundbrücke, dann nach Fehmarn rübergefahren sind und dann dorthin gefahren sind, auf jeden Fall irgendwo nach Skandinavien 3 Tage angereist, um dann festzustellen, dass das Spiel abgesagt wurde. Das war eine ganz kultige Reportage, die Älteren werden sich daran erinnern. Ich weiß, was du meinst.
Ich glaube, der erste FC Union wird ein bisschen von seinem Kult verlieren, wenn dann nämlich Leute den Verein für sich entdecken und jetzt auch Karten kriegen für die Champions-League-Spiele, die ansonsten vielleicht keine große Bindung haben zu den Eisernen.
Gucken wir uns eigentlich mal die Champions League hier in Hamburg an.
Schachtel Donetsk, ja. Habe ich auch drüber nachgedacht.
Komm, das ist ja bei dir quasi im Garten.
Ja.
Aber auch das ist natürlich so ein bisschen so.
Erstmal die Gruppenauslosung abwarten.
Ich habe gehört, dass die Tickets, also die Tickets, die man vorbestellen kann, du kannst so ähnlich wie bei der Fußball-Europameisterschaft zum Beispiel, kannst du so Kombi-Pakete kaufen, kannst die ganze Vorrunde kannst du quasi kaufen und diese Tickets sind schon alle weg. Dann merkst du auch wieder, die Champions League in Hamburg hat spätestens seit dem 4:4 nie an Interesse verloren.
Ja, genau.
HSV gegen Juve. Aber nein, ich weiß, was du meinst. Ich glaube, da müssen wir das können wir auch in den nächsten Wochen noch beobachten. Also ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich so, dass du immer an so einer Schwelle bist. Und zwar an der Schwelle, du bist dieser Club aus Köpenick. Du hast da dein Stadion mitten im Wald. Es ist eng, es ist groß, es ist laut. Selbst ein Robin Gosens, der zuletzt noch im Champions-League-Finale stand mit Inter Mailand, kommt da hin und sagt so, das ist Wahnsinn, hier aufzulaufen, das ist toll, das treibt ihm fast die Tränen in die Augen. Und plötzlich wirst du Kommerz, plötzlich wirst du erwachsen, plötzlich musst du raus aus deinem eigenen Wohnzimmer und gehst dorthin, wo die Sicherheitskriterien eingehalten werden, wo die UEFA-Standards eingehalten werden. Du gehst ins Benachbarte, du gehst eigentlich zu deinem Erzrivalen, du gehst ins Olympiastadion. Und
wo du vielleicht auch ein bisschen deiner Heimstärke aufgibst.
Genau, und verlierst auch gleichzeitig den Charme. Das ist genauso in Freiburg. Du hast so dieses alte Dreisamtstadion, das alte Schwarzwaldstadion.
Ja, und wobei der SC Freiburg auch in seinem neuen Stadion eine sportlich recht beeindruckende Entwicklung genommen hat.
Aber ja, aber das Drumherum, ne? Plötzlich hast du da so ein bisschen wie so ein Fiebrockhaus, sagst du einfach so, hier, ich hätte ganz gerne dieses Schema F.
Aber die alte Försterei, die passt ja ungefähr dreimal ins Olympiastadion rein. So groß ist die Diskrepanz nicht zwischen dem Dreisamstadion und dem, keine Ahnung, wie heißt
Europapark,
das?
Europapark, ne?
Ja, Europapark, Ruststadion, keine Ahnung. Ich kann mir die ganzen neuen Namen
Europapark
nicht
Frust.
Aber zum ersten FC Union, noch ganz witzig, Robin Gosens wurde erst Nationalspieler und dann Bundesligaspieler. Ja. Das ist ein Werdegang, der ja eher unüblich ist. Ja. Weißt du, kennst du die anderen? Es sind drei, bei denen es auch so war, die erst Länderspiele gemacht haben, bevor sie ihre ersten Bundesliga-Einsätze hatten.
Mustafi.
Gut, ja, für Schalke war keine Erfolgsgeschichte. Skodran Mustafi, genau, ist der zweite. Vor ihm gab es noch jemanden und nach ihm auch.
Ja, nee, ich hätte jetzt fast gesagt Oliver Bierhoff, aber Oliver Bierhoff hat mal beim HSV gespielt, ne?
Und bei Bayer Oerding, genau.
Ich komme bestimmt drauf, aber ich bräuchte jetzt noch länger.
Sag nochmal. Thomas Hitzelsberger war der erste.
Ja, stimmt.
Und noch gar nicht so lange in der Bundesliga, Karim Adeyemi, der war als Salzburger schon Nationalspieler. Stimmt, ja. Und Robert
Tesche.
Hut, der hat nie in der Bundesliga gespielt, aber hat ja Länderspiele gemacht, war ja auch dabei beim Sommermärchen 2006.
Das ist eine geile Frage, die muss ich mir mal merken. Das ist so eine schöne Stammtischfrage.
Ja, wir sind ja auch der Stammtisch. Obwohl dein Bier noch geschlossen ist, die Büchse ist zu, der Kaffee wirkt.
Meine Buchse ist dafür offen, wie immer.
Ich möchte mit dir noch über Bayer Leverkusen reden. Du hast Bayer Leverkusen vor zwei Folgen, in der vorletzten Folge warst, in den erweiterten Favoritenkreis gehoben.
Du nicht.
Ich nicht, nee. Aber ich muss sagen, Bayer Leverkusen hat jetzt nochmal 20 Millionen investiert, Nathan Teller geholt vom FC Southampton aus
der England. Liebevoll Lisa nur genannt wird.
Ein Stürmer. Ich kannte ihn vorher nicht, aber darüber hinaus muss man sagen, hat Leverkusen international etablierte Spieler in dieser Saison verpflichtet. Und ich habe da mal drüber nachgedacht. Alejandro Grimaldo, 7 Jahre Benfica Lissabon. Granit Xhaka, der hat die letzten 7 Jahre beim FC Arsenal als Stammspieler in der Premier League verbracht. Victor Boniface, das ist sein Nachname. Wir haben ja auch überlegt, Boniface, Boniface. Nee, laut Bayer Leverkusen heißt Victor Boniface. Kommt von Royal Union Saint-Gilloise, große Stürmertalent. Jonas Hofmann, aktueller deutscher Nationalspieler. Josip Stanišić, ausgeliehen vom FC Bayern. Ich habe mich gefragt, warum? Warum gehen die alle nach Leverkusen? Und die Antwort ist?
Der Trainer.
Genau. Xabi Alonso ist, glaube ich, das, was vor 10 Jahren Pep Guardiola war. Spieler wollen unter Alonso spielen, der, ich zitiere Frauen aus meinem näheren Umfeld, nicht nur gut aussieht, sondern auch dessen Vita
gut viel, im Bett ist.
Viel her macht. Europameister und Weltmeister mit Spanien. Große Erfolge bei Real Madrid. Im Spätherbst seiner Karriere noch beim FC Bayern. Ich glaube, dieser Name zieht so doll und der wird eine ähnlich steile Trainerkarriere hinlegen wie Pep Guardiola. Und das ist, glaube ich, der Grund, weshalb Bayer Leverkusen einfach so international hochkarätig einkaufen konnte, wie in diesem Transfersommer.
Das liest man momentan natürlich auch überall genauso und ich kann diesen ersten Eindruck auch so teilen. Und ich glaube, bei Leverkusen ist es auf der einen Seite bestimmt der Name, Xabi Alonso, dass du sagst, du gehst da jetzt hin und ich glaube auch die Bayer Leverkusen Fans, wie sagt man so schön im Sportjournalismus, die tun gut daran, jetzt diese Saison zu genießen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass in der kommenden Saison der Trainer dann auch vielleicht ganz woanders hinwechselt.
Endlich mal wieder Vizemeister werden.
Ja, endlich mal wieder Vizemeister werden, endlich mal wieder vor allen Dingen aber auch attraktiven Fußball sehen. Man darf natürlich auch Wirtz nicht vergessen, der auch sehr, sehr stark spielt.
Aber attraktiv spielt Leverkusen eigentlich fast immer, finde ich, ne?
Ja, aber vor allen Dingen waren sie sehr fehlerhaft in der Defensive und jetzt trifft sogar Tah. Also Tah hat jetzt schon 2 Saisontore erzielt.
Tatsächlich.
Ja, und Jonas Hofmann ist für mich ein absoluter Faktor, ist nicht nur torgefährlich, sondern
aber auch Xhaka. Also
bringt die Mannschaft
bald in deiner Mannschaft.
Boniface trifft sofort, hat jetzt 2 Tore erzielt. Und ich möchte aber trotzdem nochmal wissen, warum Xabi Alonso ein guter Trainer ist. Weil, nochmal ganz kurz, das ist jetzt nicht zum ersten Mal so. Ich könnte jetzt auch 7, 8 Beispiele.
Weil er als Spieler wie ein Trainer gedacht hat und immer der Ansprechpartner des jeweiligen Trainers war, weil er Pep Guardiolas verlängerter Arm klingt platt, aber genauso war es ja, ne?
Natürlich. Das macht es irgendwie begreiflich, aber es ist trotzdem ja auch so und ich meine ja, dafür kann ich jetzt 7, 8 Beispiele aufzählen, dass nur weil du ein internationaler, erfolgreicher Profi warst, Miroslav Klose ist jetzt beim FC Liefering,
Alltag. SCR Alltag.
Alltag, hat das sozusagen noch nicht unter Beweis gestellt. Marc van Bommel wirkt jetzt auch nicht so, als hätte das jetzt irgendwie sofort gezündet beim VfL Wolfsburg.
Lothar Matthäus.
Und da geht die Liste ja viel, 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 viel länger und die Kette geht ja viel, viel, viel länger.
Mirko Slomka.
Als bei den Spielern, bei denen es funktioniert hat. Ich finde, man neigt immer dazu, wenn es bei Xabi Alonso läuft, wie es bei Pep Guardiola läuft, wie es bei Zinedine Zidane läuft, sagt man so, ja, das ist natürlich auch einer, der bringt diese ganze Aura mit, ein Weltklasse, ein ehemaliger Weltfußballer, einer der Besten und so. Das ist ja klar, dass der auch ein guter Trainer wird. Für mich ist es überhaupt nicht klar. Trotzdem kann ich mir das vorstellen, dass er natürlich, wo war er bei Real Sociedad San Sebastian 2, glaube ich, vorher, ne? Bei der zweiten Mannschaft, dass er natürlich auch ganz viel verinnerlicht hat und dass er natürlich auch bei diesen Stationen, wo er gespielt hat, auch ganz viel aufgesogen hat. Und wenn er das jetzt eben so transformieren und transferieren kann, dann ist es sicherlich ein Indiz dafür, dass er auch ein guter Trainer ist. Aber wie gesagt, bei diesen ganzen vorhergenannten, die haben ja eben auch unter den Besten trainiert und Miroslav Klose und Marc van Bommel und so weiter und so fort. Und bei denen hat es eben nicht funktioniert. Und deswegen will ich nur sagen, so ist es für mich nicht nur ein Argument dafür, dass es klappt, weil er Xabi Alonso heißt.
Ja, aber auch so die Art, wie er gut aussieht. Die Art, wie er gespielt hat, ich glaube, er war schon eine Inspiration für viele, die jetzt aktiv sind. Viele von denen haben ja auch früher noch gegen ihn gespielt oder haben ihn, die Wege haben sich vielleicht mal irgendwann überschnitten in der Karriere. Ich glaube, man kann es vereinfachen. Xabi Alonso ist halt eine Eintrittskarte für viele Spieler, um bei Bayer Leverkusen einen Vertrag zu unterschreiben. Ich habe was ganz Feines mitgebracht. Ich habe ja, wie es so ist, nach dem Urlaub den Poststapel, der immer größer wird, so langsam abgearbeitet und auch im digitalen Poststapel habe ich noch was gefunden. Und zwar lag das da schon seit dem 17. Mai herum, eine Bewertung unseres Podcasts in der Apple Podcast App. Da könnt ihr uns bewerten und ihr könnt auch euer Feedback dort hinterlassen. Und das hat Chris Tuff 47 getan am 17. Mai 2023. Also dieser Brief lag ganz unten auf meinem Poststapel und er schreibt, toller Podcast, ich höre euch, seid ein Ball für zwei, macht weiter so. Ich hätte einen Vorschlag für ein kommendes, der eine überrascht den anderen. Ihr beide stellt eure Traum-Bundesliga zusammen. 18 Vereine, bunt gemischt, von der Bundesliga bis zur Kreisklasse C. Eine Liga, so wie ihr sie euch wünscht. Ich bin auf eure Übereinstimmungen und auch Abweichungen gespannt. Grüße aus dem Süden der Republik. Und genau das wollen wir jetzt tun.
Und wenn ihr auch Anregungen habt, schreibt sie uns gerne rein, bewertet uns auch gerne bei Spotify, bei Apple Podcasts oder folgt uns auch gerne auf Instagram, Anstoß-Podcast.
Bei Twitter oder nicht folgen, das heißt jetzt ja X. Genau. Das habe ich während des Urlaubs gehabt, ganz kurz. Ja, ich dachte, ab und zu haben meine Kinder das Handy, weil sie Fotos machen. Die sollen das nicht haben. Und ich dachte, was haben die denn hier gemacht? Die haben mir irgendwas aufs Handy gespielt, dieses X, das war gestern noch nicht da. Und dann drücke ich darauf und dann stelle ich fest, ach so, das ist ja Twitter. Ist völlig an mir vorbeigegangen. Aber gut, da könnt ihr uns auch folgen. Jetzt kommt deine Traum-Bundesliga. Die Vereine, die du in der ersten Liga haben würdest, wenn du sie bestimmen könntest.
Können wir danach noch ganz, ganz kurz über den BVB und Borussia Mönchengladbach sprechen?
Ja.
Nur ganz kurz. Bevor, ja. Also wir haben ja so viel zu besprechen.
Aber ist das jetzt, auch mit Blick auf die Uhr, ist das jetzt, der eine überrascht den anderen oder?
Noch nicht, oder?
Noch nicht, okay. Dann ratter mal deine 18 Clubs runter.
Also, ich fange mal an mit Eidertal Molfsee. Da habe ich früher gespielt. Die Eidertal Molfsee wird auf jeden Fall in meiner Wunschelf dazugehören.
Wunschliga.
Ja. Genau. Der Hammer SV, da habe ich auch gespielt. Das ist gleich nebenan. TSV Russe, der gehört auf jeden Fall dazu. Und Fortuna Wellsee. Du weißt, da hat ja auch mal der Bruder von Ole Werner gespielt.
Ja.
Und Ole Werner übrigens auch.
Das ist jetzt mehr so eine regionale Auswahl. Ne?
Du hast gesagt, meine Lieblingself.
Jetzt kommen wir weiter. Hat Chris Tuff 47 gesagt.
Genau. Das ist ja völlig in Ordnung. 1, 2, 3, 4 haben wir dann schon. Dann kommt Holstein Kiel. Mhm. Ist auf jeden Fall dabei.
Wundert mich.
Werder Bremen.
Ja.
Dann kommt, Achtung, der Hamburger SV, weil sonst könnte Werder das Derby gegen den Hamburger SV nicht spielen.
Ja, verstehe ich.
Dann kommt der FC St. Pauli, weil der FC St. Pauli ja auch das Derby gegen den Hamburger SV spielen soll.
Ja, finde ich auch.
Dann zählt für mich auch noch der FC Bayern München dazu, weil der FC Bayern München mit der Strahlkraft einfach ein, ja, muss ich nicht erzählen, warum der FC Bayern München ein großer Verein ist. Borussia Dortmund, um natürlich auch einen Kontrahenten, einen Widersacher zum FC Bayern München zu haben. Schalke 04, damit es das Revier-Derby gibt, vier im Revier. Dann gehört für mich auch noch der SC Freiburg dazu, weil ich finde, der SC Freiburg ist ein sympathischer Verein mit sympathischen Fans.
Schönes Wetter ist da auch meistens.
Ich finde, dann gehört auch der VfL Bochum dazu, weil ich finde, der VfL Bochum ist ein cooler Verein, ist ein sehr authentischer Verein und gehört halt auch irgendwie immer dazu. Für mich gehört auch das nächste Derby dazu. Ich habe 1860 München aufgeschrieben. Ich finde, 1860 hat auch coole Fans. Ich mag einfach Vereine, die eine große Fanszene haben. Und ich hatte auch mal wieder Bock auf ein bayerisches Derby, FC Bayern gegen 1860 München. Für mich gehört auch irgendwie der Betzenberg dazu. Für mich gehört auch der erste FC Kaiserslautern dazu. Ich finde das irgendwie cool, wie der Fußball dort zelebriert wird, wenn sie denn da alle an den Wochenenden auf ihren Betzenberg nach oben gehen. Fritz-Walter-Stadion, diese Atmosphäre, Fritz-Walter-Wetter, das gehört für mich definitiv dazu. Genauso natürlich auch wie der erste FC Köln, einer der größten und mitgliederstärksten Vereine, die wir in Deutschland haben. Dann gehört natürlich auch das Derby dazu gegen Borussia Mönchengladbach. Und als allerletzten Verein habe ich noch Al-Nassr mit dabei, weil ich möchte natürlich, dass ich Cristiano Ronaldo mit... Nein, das war ein Spaß. Das habe ich mir als kleinen Gag... Und dann noch Eintracht Frankfurt, weil Eintracht Frankfurt für mich auch eben diese starke Fanszene hat. Und das wäre für mich so meine Wunschliga mit 18 Vereinen.
Witzig. Es gibt Übereinstimmung, so viel nehme ich vorweg. Die ersten, ich glaube, 4 Clubs gehören nicht dazu. Soll ich meine 18 mal runterrattern?
Gerne, bitte.
Der FC St. Pauli. Mhm. Der HSV.
Wegen des Derbys.
Wegen des Derbys. Werder Bremen. Hansa Rostock. Da gibt es dann noch weitere Derbys, die gespielt werden können. Holstein Kiel.
Liebe Grüße an Klaus Tomforde.
Ja, Holstein Kiel. Hannover 96. Mhm. Der VfL Osnabrück.
Okay.
Der VfL Osnabrück ist ein cooler, sympathischer Verein, der mich an den FC St. Pauli vor dem Stadionumbau erinnert. Ich will jetzt nicht diese abgedroschene Floskel von der britischen Atmosphäre bemühen, aber die Bremer Brücke mit den 16.000, die da reinpassen, die strahlt schon was aus. Und ich finde auch, dass die VfL-Fans und der gesamte Club das Herz am rechten Fleck haben. Also Lila-Weiß wäre für mich erstklassig, wenn ich das bestimmen dürfte. Bayern München aus denselben Gründen, die du auch genannt hast. Witzigerweise wäre bei mir auch der TSV 1860 dabei. Union Berlin.
Ja, okay. Mhm.
Borussia Dortmund in einem Atemzug mit Schalke 04. Der VfL Bochum ist für mich der sympathischste Revierclub, ist für mich auch dabei. Und jetzt kommen Vereine, die du auch schon genannt hast. Der erste FC Köln. Köln, der FC, die Symbiose. Ist auch ein schöner Verein, der, ja, ich mag die Kölner und Borussia Mönchengladbach, die Fohlenelf, dieser große Traditionsverein, der seine erfolgreichsten Zeiten in den 70er Jahren hatte. Eintracht Frankfurt, der SC Freiburg und als 18. Verein.
Darf ich raten?
Ja, darfst du?
Der SV Meppen.
Nein, der FC Homburg.
Okay. Warum das? Wegen Cardoso oder was?
Nee, weil der FC Homburg, ich habe jetzt gerade geguckt hier, die Bela Reti, Episoden, die man in der ZDF-Mediathek sehen kann, über 60 Jahre Bundesliga, da sind glaube ich 5, 6 Folgen a 30 Minuten, also Bela Reti trifft Protagonisten aus 60 Jahren Bundesliga, da ist mir der FC Homburg wieder untergekommen, der natürlich mit der Trikotwerbung, mit der Kondomwerbung in den 80er Jahren da gegen Regularien verstoßen hat. Und ich habe ja überwiegend Vereine, die man jetzt ja auch aus den ersten drei Ligen kennt. Deswegen habe ich für den Kult den FC Homburg aus dem Saarland noch dazu genommen.
Das finde ich schön. Du weißt ja, egal welche Antwort du suchst, Bela Reti.
Ja, genau. Also stark, kann ich nur empfehlen, okay. was Bela da gemacht hat. So, das war noch nicht der eine überrascht den anderen, denn das...
Nee, warte mal ganz kurz.
Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Du wolltest noch einen Schlenker machen in den Saisonstart der ersten Liga, richtig?
Ich glaube, Werder können wir ganz kurz ausklammern, weil Werder steht unter Druck, muss jetzt zu Hause gegen Mainz gewinnen. Ob das klappt, das hören wir vielleicht in der kommenden Folge und dann können wir gucken, ob Werder einen Fehlstart hingelegt hat oder möglicherweise sich auch noch unter der Woche jetzt so verstärkt, dass sie das eben nicht getan haben. Dann kurz, Borussia Mönchengladbach hat sich, sind wir zum ersten Mal 2023, 2024, der Podcast, in dem sich die Prognosen bewahrheiten. Borussia Mönchengladbach hat auf jeden Fall gezeigt, das ist vielleicht auch keine Kunst, dass sie gegen Bayer Leverkusen nicht mithalten können.
Und 4 gewinnt nicht immer.
4 gewinnt nicht immer, ja. Nee.
Das 4-4 in Augsburg
und
war am Ende kein Sieg.
Da ist noch ganz schön viel auf der Strecke, oder? Das wird eine schwierige Saison für Borussia Mönchengladbach, wie du
angedeutet hast. Ja, glaube ich auch, aber jetzt schon nach zwei Spieltagen Belege dafür zu suchen, dass die Prognose auch tatsächlich stichfest ist, halte ich auch für ein bisschen schwierig.
Ich finde es ja keine Tragödie, gegen Bayer Leverkusen zu verlieren. Ich glaube, ich habe das Spiel auch über 90 Minuten gesehen. Die Art und Weise. Also eigentlich hatte, wenn man ganz ehrlich ist, Borussia Mönchengladbach nicht den Hauch einer Chance. Und zwar, du kannst ja auch eben mitspielen und dann trotzdem vielleicht auch 0-3 verlieren, weil Bayer Leverkusen einfach deutlich besser ist. Das hat ja, weiß ich, Augsburg hat ja auch irgendwie gestern gegen die Bayern mitgespielt, aber am Ende dann auch völlig verdient 1-3 verloren, weil du einfach sagst, okay, wir sind halt einfach besser. Aber die Art und Weise, wie Borussia Mönchengladbach gespielt hat, auch mit Florian Neuhaus, der jetzt ja die 10 trägt und genauso auch dieser Leader sein soll, wird dann irgendwie in der 60., 65. Minute ausgewechselt, weil er es nicht ist. Ich glaube, das wird ganz, ganz schwierig für Borussia Mönchengladbach. Und die Prognose, die du auch in den Raum geworfen hast, Borussia Dortmund, genauso wie du gesagt hast, hat sich sehr, sehr schwer getan. Der Einzige, der vielleicht so halbwegs Normalform erreicht, ist Daniel Malen, der jetzt die beiden Treffer für Borussia Dortmund erzielt hat. Einmal diesen Glückstreffer gegen den ersten FC Köln, wo ihm der Ball noch so ungünstig gegen das Schienbein prallt, dass er dann doch am Ende noch günstig reingeht für Borussia Dortmund. Und dann schaffen sie es nicht. Klar, Atmosphäre hier, aber auf der anderen Seite, ich glaube, VfB Bochum ist auch einer der Top-Abstiegskandidaten in diesem Jahr. Schaffen sie es nicht und laufen ihren Ansprüchen hinterher. Es gab Julians Brandrede, der gesagt hat, wir sind alle noch lange nicht dort, wo wir in den vergangenen Monaten waren. Auch das ist wahrscheinlich wieder das, was du auch gesagt hast, eine Kopfgeschichte, oder? Ich meine, Jude Bellingham alleine ist es auch nicht.
Nein, ist es nicht.
Spielt er trotzdem mit Sebastian Haller gegen VfB Bochum, ne?
Also wenn man sich mal so ein bisschen zumindest virtuell mit Reaktionen aus BVB-Fankreisen befasst, dann fällt immer wieder ein Satz oder eine Behauptung auf, unter Edin Terzic gäbe es keine fußballerische Weiterentwicklung. Vielleicht ist das ein Aspekt, den man mal genauer unter die Lupe nehmen sollte. Für mich sind die Eindrücke aus dem Mai, die verspielte Meisterschaft am letzten Spieltag, noch zu frisch. Die Mannschaft hat keine Basis, um nochmal annähernd in diesen Bereich zu kommen. Also RB Leipzig halte ich für den größeren Herausforderer, oder ich habe, glaube ich, von Herausforderchen gesprochen in der letzten oder vorletzten Folge. Und die ersten Eindrücke von Bayer Leverkusen stimmen mich auch sehr positiv, dass Bayer Leverkusen am Ende auch noch vor Borussia Dortmund abschneiden könnte. Aber auch da gilt, nach 2 Spieltagen sollte man jetzt noch nicht zu viele Belege für seine Prognosen suchen. Aber dass Dortmund ja jetzt keinen Überfliegerstart hinlegt, das überrascht mich nicht.
Mich überrascht das schon, weil ich finde, dass du natürlich jetzt gerade noch die Gegner hast, gegen die du einen Überfliegerstart hinlegen musst. Du hast zu Hause gespielt gegen den ersten FC Köln. Da erwarte ich eigentlich schon, dass du zumindest souverän gewinnst.
Da war von einem Arbeitssieg am Ende die Rede.
Genau, ne? Dass ja. Du beim VfL Bochum trotz dieser Reviermentalität und dieses Reviergefühls gewinnst und auch vielleicht mal deutlich, das hätte ich auch schon erwartet. Und kommenden Freitag spielt Borussia Dortmund zu Hause gegen Heidenheim. Und da dürfen eigentlich auch die Fans erwarten, dass du eigentlich mit 4 Toren Unterschied gewinnst.
Vielleicht macht der BVB auch da nur kleinen Dienst nach Vorschrift.
Das kann passieren. Aber deswegen bin ich schon etwas überrascht und ja, mal schauen, vielleicht kommt da auch noch was. Ich kann so ein bisschen aus Insiderkreisen sprechen, und zwar mein Kumpel, den du auch kennst, Henning, der war vergangenen Montag auch auf dem Sportbild Award und hat unter anderem Niklas Füllkrug und Sebastian Kehl sich sehr intensiv auf Toilette unterhalten sehen.
Das ist ja Schmuddeljournalismus.
Ist
der ins Boulevardeske abgerutscht, dein Kumpel Henning, oder was?
Die haben nicht geknutscht, aber die haben sich intensiv unterhalten. Jetzt die Frage an dich: Glaubst du, wenn wir in der kommenden Woche Anstoß aufzeichnen, dass Niklas Füllkrug noch bei Werder spielt?
Der spielt dann bei Sebastian Kehl, bei Borussia Dortmund, oder was?
Die suchen ja auf jeden Fall noch einen Neuner-Vertreter, weil man, also zum einen steht ja im Raum, dass Sebastian Haller im Winter beim Afrika-Cup ist. Und zum anderen traut man Youssoufa Moukoko diese Ersatzrolle in Gänze nicht zu. Das heißt, auch wenn zum Beispiel Sebastian Haller sich mal verletzen sollte, das heißt konkret gesagt, man sucht noch einen Neuner. Genauso wie Eintracht Frankfurt auch noch einen Neuner sucht, weil PSG hat jetzt das Angebot für
Kolomyani
erhöht und hat gesagt 80+10, und die Einigung zwischen PSG und Kolomyani gibt es schon. Das heißt, glaubst du Frankfurt oder Dortmund oder glaubst du Werder?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, dass Füllkrug Werder verlassen wird, weil das Bekenntnis bislang gefehlt hat, weil er, glaube ich, alles aus seiner Karriere rausholen will, und dazu gehört auch, international zu spielen. Das geht mit Werder nicht.
Finanziell vielleicht auch.
Finanziell auch. Und er hat sehr viel Pech gehabt in seiner Karriere, und jetzt befindet er sich ich würde mal sagen, in einer Glückssträhne, und sein Ziel wird es sein, diese Glückssträhne maximal auszureizen, sowohl sportlich als auch finanziell. Wenn du mich fragst, Frankfurt oder Dortmund, da würde man ihm ja eigentlich zu Borussia Dortmund raten, weil es da wahrscheinlich noch mehr Geld zu verdienen gäbe und weil er da dann in dieser Saison schon Champions League Spiele bestreiten könnte. Aber ich glaube, es wird dann eher Frankfurt.
Okay. Soll ich mal diesen Opener abfahren?
Ja.
Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
Der eine überrascht den anderen.
Endlich. Endlich
wieder. Hab ich das vermisst.
Endlich wieder mit Opener. Ist das schön. Du hast mir eine große Freude bereitet. Und ich habe Gänsehaut. Am ganzen Körper. Auch an den Füßen. Soll ich dich überraschen?
Ja.
Ich weiß ja, dass du ein großer Freund der internationalen Wettbewerbe bist.
Küche bist.
Die Conference League Qualifikation läuft auf vollen Touren. Übrigens auch mit Eintracht Frankfurt. Da gab es ja im Hinspiel, im Qualifikationshinspiel ein 1:1 in Bulgarien bei Levski Sofia. Levski Sofia Bulgarien, Eintracht Frankfurt Deutschland, das ist easy. Aber in diesem Wettbewerb sind auch einige Exoten dabei oder bemühen sich dabei zu sein, denn es ist ja erst die Conference League Qualifikation. Ich nenne dir jetzt ein paar Paarungen und das jeweilige Hinspielergebnis und du sollst mir sagen, aus welchem Land die Vereine, die ich gleich erwähnen werde, kommen. Bist du bereit für dieses kleine Spielchen?
Ja.
Wir wollen deine Erdkunde-Fachkenntnisse testen. Wir fangen mal ein bisschen simpel an. Der FC Midtjylland und Legia Warschau trennen sich 3:3.
Dänemark und Polen.
Gut. Der FC Astana schlägt Partizani Tirana mit 1:0.
Astana und Tirana.
Reimt sich auch so ein bisschen, ne?
Mhm.
Gefällt mir.
Scheiße. Das ist jetzt so ein richtiges...
Scheiße ist die falsche Antwort.
Das ist so ein richtiges Blamierspiel jetzt. Astana, Ist Astana Rumänien?
Mm-mm.
Ist das im Norden? Nee, ne?
Länderkürzel KAZ.
Kasachstan?
Ja.
Tirana. Keine Ahnung.
Altin Rakli, Albanien.
Albanien, Tirana, ja, ja, okay. Ist es die Hauptstadt? Nee, ne?
Doch.
Ist die Hauptstadt von Albanien.
Ich mach mal wieder.
Oh Mann, das ist jetzt echt, das ist jetzt echt gemein. Jetzt kommst du teilweise mit Städten, die nicht mal die Hauptstädte sind. Ach. Und ich kann mich hier nur bis auf die Knochen blamieren.
Pass auf,
okay.
Mal so einen leichten zwischendurch. KRC Genk schlägt Adana Demirspor mit 2:1.
Belgien, Türkei.
Richtig. Farul Constanta gewinnt gegen HJK Helsinki ebenfalls mit 2:1.
Helsinki ist Finnland,
mhm,
und Constanta,
mhm,
das kann...
Das ist nicht Constanta am Bodensee, sondern Constanta in, du hast eben das Land schon mal genannt.
Rumänien?
Ja. So, das hier wird schwierig. Der FC Struga Trimlum unterliegt Breidablik Kopavogur mit 0:1.
Sag nochmal das erste bitte.
Der FC Struga Trimlum unterliegt Breidablik Kopavogur mit 0:1.
Trimlum klingt auf jeden Fall skandinavisch.
Es klingt nach Nordmazedonien, richtig, ja.
Ja, okay.
Hast du gut gemacht. Und Breidablik Kopavogur.
Türkei?
Nee, da musst du weiter in Richtung Norden gehen, in den nördlichen Teil Europas. Bei deinem Lieblingsverein Norwegen? Spielt auch, nee, ein Stürmer, der aus diesem Land stammt.
Ah, Island?
Island, genau.
Okay.
So, und weil du es so gut gemacht hast, ein noch. Da weiß ich den Artikel gar nicht, ob es die oder der ist. Ich nenne einfach nur den Verein. Sepsi OSK und Bodø Glimt trennen sich 2:2.
Ja, Bodø Glimt ist natürlich Norwegen.
Mhm. Und Sepsi OSK?
OSK.
Sepsi. Das Land kam eben schon mal vor. Es können ja auch mehrere
Türkei? Nein.
Nee, es können ja auch mehrere Teams aus ein und demselben Land an der Conference League Qualifikation teilnehmen. Es ist natürlich wieder Rumänien. Okay, komm.
Das war schön. Ich habe eigentlich so zwei kleine Sachen vorbereitet, weil ich wusste, die Folge wird schon ein bisschen länger. Ich möchte von dir Spieler wissen, die sowohl für Schalke 04 als auch für Holstein Kiel.
Ich wollte gerade sagen, Andi Möller von Borussia Dortmund.
Gespielt haben oder noch spielen.
Luis Holtby.
Ist richtig.
Steven Skripski.
Ist richtig.
Fabian Reese ist war mal richtig, weil er jetzt ja nicht mehr da spielt.
Ist richtig.
Wie viele sind es denn insgesamt?
Ich habe jetzt hier noch drei weitere aufgeschrieben. Einen habe ich schon genannt.
Ja, ich habe doch gerade welche genannt.
Ja, ich habe ja vorhin schon mal einen genannt, der im Tor steht.
Ach so, Timon Weiner.
Ja. Ist richtig. Dann gibt es noch zwei.
Aus der aktuellen Mannschaft?
Aus der aktuellen Mannschaft. Und zwar gibt es noch zwei aus der aktuellen Mannschaft. Der eine spielt bei Schalke und der andere spielt bei Holstein Kiel.
Marco Komenda?
Nein.
Nee. Bei Schalke spielt ein ehemaliger Kieler. Mhm.
Der auch mal in Köln gespielt hat.
Ja, Dominik Drexler.
Ja, natürlich.
Genau.
Und? Richtig. Wen haben wir noch?
Bei Holstein Kiel spielt ein ehemaliger Schalker. Mhm. Ich gehe jetzt gerade mal so die Position durch.
Soll ich dir mal einen Tipp geben? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, das passiert ja auch nicht mit jedem. Der hat sich zum Warmmachen aufgemacht und wurde dann von der Nordkurve mit einem Applaus empfangen, weil er in der Jugend gespielt hat.
Ah,
und auch Timo bei Hansa, Becker. Richtig.
Ja, klar.
Und auch bei Hansa Rostock.
Ja, genau.
Und eigentlich auch gerne auf Schalke geblieben wäre, aber Holstein Kiel war für ihn, was das Spielen angeht.
Kleine Anekdote, ja. Da will ich den Anfang dieser Folge aufgreifen. Der Sohn von Finn Bartels ist Timo Becker-Fan.
Wirklich jetzt?
Ja.
Okay. Ist das für ihn sozusagen Beckers Bester?
Das ist Beckers Bester, ja. Okay. Das ist lustig, weil wie sowas manchmal entsteht.
Es ist am Wochenende etwas passiert. Das ist bislang nur 5-mal in dessen Karriere passiert. Und zwar saß ein gewisser Spieler 90 Minuten auf der Bank. Das gab es bislang nur 5-mal in der Karriere
von. Und ich muss von erraten.
Du musst von erraten.
Sind wir in der ersten oder in der zweiten Liga?
In der ersten Liga. Es hat einmal war es so, das war 2009, als er noch vor Borussia Mönchengladbach spielte. Und zwar damals gegen Werder Bremen.
Marco Reus.
Ja.
Ja.
Und danach noch weitere 4-mal und unter anderem am vergangenen Wochenende gegen den VfB Bochum. 90 Minuten auf der Bank Marco Reus. Ist Marco Reus kein Faktor mehr für Borussia Dortmund?
Ist auf jeden Fall kein Reus mehr.
Sondern?
Ist mehr so ein Oldtimer vielleicht, ne?
Ein alter Reus.
Ein rostiger Reus. Ja. Ja, ist spannend, ne? Also, du kannst ja solche verdienten Spieler auch dann nur in deinem Kader gebrauchen, wenn sie die Rolle auch annehmen, ne?
Ja.
Also, ich glaube, der ist von seiner Persönlichkeitsstruktur und auch von der Verbindung, die ja zwischen ihm und Borussia Dortmund besteht, so gestrickt, dass er diese Rolle annimmt. Aber es gibt ja auch welche, die werden dann zum Stinkstiefel, die bedienen dann die Boulevardmedien und dann hast du halt Theater. Aber ich glaube, dieses Theater wird von Marco Reus nicht ausgehen.
Glaube ich auch. Dafür hat er sich auf der einen Seite verdient gemacht und auf der anderen Seite, glaube ich, weiß er auch, was er Borussia Dortmund zu verdanken hat. Viele Titel, viele Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, all das steht bei ihm zu Hause rum.
Bist du gemein.
Ist gemein.
Das ist wirklich gemein.
Bevor wir noch lang und länger werden, brauchen wir noch zwei Songs
genau.
Für unsere Playlist.
Da habe ich einen, das gilt für alle Vereine, die an der Conference League Qualifikation teilnehmen. Sie wollen überwintern. Sie wollen in dem Wettbewerb überwintern, deswegen gibt es von mir von Emma 6 Überwintern.
Und ich wünsche mir von Petro Capo und Alesha Keys und Faruko den Karma Remix, weil du mir ja dieses wunderbare Bier, auf dem steht Karma mitgebracht hast. Bevor ich gar nichts dazu
Kalmar oder Karma?
Kalmar.
Kalmar Remix.
Aber wird Kalmar nicht auch dann so Karma ausgesprochen?
Kalmar Remix.
Kalmar.
Mach ich so, da ist er hier. Genau. Pack ich sofort drauf.
Kalmar ist
live während der Sendung packe ich jetzt diesen Titel auf unsere Spotify-Playlist, die sich für Autofahrten, die insgesamt 7203 Kilometer dauern, bestens eignen. Also die könnt ihr ja durchhören. Wenn ihr vielleicht in den Herbstferien so eine ähnliche Reise vorhabt, wie ich sie gerade hinter mich gebracht habe. Ja, das war schön, dass ihr so lange dabei gewesen seid. Ich fand's ganz toll hier. Ja. Fabian knuspert. Ich habe mich bisher nur mit Datteln versucht, hier über die über Wasser zu halten, weil wenn man Datteln isst, dann entstehen nicht diese leicht nervigen Knuspergeräusche. Ich habe mir gesagt, dass man beim Podcasten sowas besser nicht machen soll. Nee. Aber gleich werde ich zuschlagen. Aber erstmal bringen wir diese Folge ins Ziel und wünschen euch allen da draußen eine schöne Woche. Macht's gut.
Bis bald, liebe Grüße und nicht so viele Brezeln essen. Tschüss.
Tschüss.
Anstoß, der Fußball-Podcast.